Pfingsten. Das hat immer so eine Doppelbedeutung. An Pfingsten haben wir einerseits den Geburtstag der Gemeinde. Happy Birthday, liebe Gemeinde. Nicht nur unserer Gemeinde, sondern der ganzen weltweiten Gemeinde. Das ist der Entstehungstag der Gemeinde. Und weil es Pfingsten gab, darf es auch uns hier geben. Und wir sind Anteil an dieser weltweiten Bewegung Gottes in dieser Welt. Andererseits ist Pfingsten auch der Festtag des Heiligen Geistes. Also es ist der Feiertag des Heiligen Geistes. Denn Geist und Gemeinde hängen eng zusammen. Das ist untrennbar miteinander verbunden. Denn die Gemeinde wird durch den Heiligen Geist Gemeinde. Es gibt Gemeinde nicht ohne Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wirkt in und durch Gemeinde. Wir sind die Arme und Beine Gottes in dieser Welt. Und der Heilige Geist gibt diesem Körper Gottes in dieser Welt Leben. Und deshalb ist Pfingsten immer eine gute Gelegenheit, einerseits entweder über Gemeinde oder über den Heiligen Geist nachzudenken oder wie beides zusammenhängt und das von der Bibel her zu beleuchten. Heute wird es vor allem um den Heiligen Geist gehen. Und wir lassen uns vom Gegröle draußen nicht stören, sondern konzentrieren uns auf das, was Gott uns zu sagen hat und beten dafür, dass in einigen Jahren vielleicht die Menschenmassen zu uns hier pilgern und nicht mehr nach Tange. Wir wollen uns heute, ja, darauf Amen, wir wollen uns heute einen Abschnitt aus den Abschiedsreden von Jesus anschauen, denn der Heilige Geist ist auch so etwas wie das Abschiedsgeschenk von Jesus, bevor er gegangen ist. Und wir wollen in Johannes 14 hineinschauen. Jesus weiß, dass der Tod auf ihn wartet. Er weiß, dass er seine Jünger zurücklassen wird. Und er hat dann kurz nach dem Abendmahl, als er mit ihnen nochmal Brot und Wein zu sich genommen hat und auf dem Weg war nach draußen in den Gärten spazieren, hat er mit seinen Jüngern nochmal gesprochen. Das war kurz vor seiner Verhaftung. Und er hat ihnen einige wichtige Gedanken mit auf den Weg gegeben. Und wir wollen uns heute Johannes 14 anschauen, die Verse 23 bis 27. Johannes 14, die Verse 23 bis 27. Und da lesen wir. Jesus antwortete ihm: Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, hält an meinem Wort nicht fest. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Wir wollen da in drei Schritten durch diesen Text hindurchgehen. Drei Gedanken über den Heiligen Geist und wie er heute in uns wirkt. Zuerst die ersten Verse aus 23 und 24. Und wir können da als Überschrift drüber setzen: Durch den Heiligen Geist nimmt Gott selbst Raum in unserem Leben ein. Durch den Heiligen Geist nimmt Gott selbst Raum in unserem Leben ein. Jesus sagt: Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Und dann das Gegenbeispiel: Wer mich nicht liebt, hält an meinem Wort nicht fest. In diesem Abschnitt begegnet uns die ganze Dreieinigkeit in ihrer Zusammenarbeit, wenn wir uns das genau anschauen. Er sagt dann auch nämlich: Das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Und wenn wir uns diesen Text anschauen, sehen wir, der Vater ist der Ursprung dessen, was Jesus erzählt hat, was Jesus gepredigt hat, der Ursprung des Evangeliums. Der Sohn gibt uns diese Botschaft vom Vater weiter. An anderen Stellen macht das Jesus sehr deutlich, dass er sagt: Ich gebe euch das weiter, was ich vom Vater empfangen habe. Und nur das. Also Jesus gibt uns das weiter, was der Vater als Ursprung geschenkt hat. Und der Geist Gottes lässt uns die Nähe Gottes in unserem Leben erleben, wie wir es auch in dem Video gehört haben. Und hier arbeiten Vater, Sohn und Heiliger Geist jeden Tag aufs Neue im Gläubigen zusammen. Wir lernen hier auch etwas über das Wesen der Liebe. Jesus macht hier in diesem Abschnitt deutlich, dass Liebe kein Lippenbekenntnis ist. Denn Worte, dieser Lufthauch, der aus unserem Mund kommt und Geräusche mit sich bringt, mehr sind Worte erst einmal nicht. Worte sind bedeutungslos, wenn sie keinen Unterschied in der Wirklichkeit ausmachen. Sondern dann ist es wirklich nur Lufthauch mit Geräuschen. Was bringt es, wenn ich einen Treueeid schwöre, als Minister zum Beispiel auf die Verfassung oder als Untertan auf den König oder als indem ich einen Arbeitsvertrag unterschreibe für meine Firma. Was bringen diese Treueeide, was bringen diese Bekenntnisse zu etwas, wenn daraus nicht etwas folgt, wenn das keinen Unterschied macht in dem, wie ich mich daraufhin verhalte? Was bringt Buße, wenn das nur Worte sind, die ich ausspreche, ohne dass in meinem Herzen sich etwas verändert dadurch? Was bringt Freundschaft? Ich bin ein Freund. Ich bin dein Freund. Du kannst dich immer auf mich verlassen. Wenn das keinen Unterschied in der Wirklichkeit macht, ist es bedeutungslos. Was bedeutet Mitgefühl? Oh, ich fühle mit dir mit. Wenn das keinen Unterschied in der Wirklichkeit macht, dann ist das alles bedeutungslos. Die Beziehung zu Jesus wird geknüpft durch das Wort, das Jesus uns gegeben hat, und dadurch, wie wir auf dieses Wort Gottes reagieren. Und es besteht hier bei Jesus eine direkte Verbindung zwischen dem, wie wir auf das Wort Jesu reagieren, und unserer Beziehung zu Jesus. Jetzt könnte man als aufmerksamer Leser fragen, aber liebt uns Gott nicht bedingungslos? Und stellt Jesus hier nicht eine Bedingung auf für die Liebe des Vaters? Wie verbindet sich das miteinander, bedingungslose Liebe und die Bedingung, die hier formuliert wird? Ja, Gottes Liebe ist bedingungslos auf der einen Seite, indem nämlich in der Reichweite und im Umfang seiner Liebe. Er liebt alle Menschen gleich, ohne dass er einen mehr als den anderen lieben würde. Er liebt alle Menschen gleich. Das ist seine bedingungslose Liebe zu uns. Und auf der anderen Seite muss man sagen, nein, ganz bedingungslos ist es nicht, wenn es um die Effektivität der Liebe geht. Und ich möchte das ein bisschen erklären, weil das vielleicht ein bisschen abstrakt klingt. Und womit erklärt man Liebe am besten? Natürlich mit der Beziehung zwischen Mann und Frau, weil das einfach so anschaulich dadurch wird. Jetzt stellen wir uns mal vor, ein Don Juan in der Welt, der alle Frauen in der ganzen Welt gleicherweise liebt. Er empfindet tiefe Liebe für alle Frauen in dieser Welt. Ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber wir können uns das vielleicht doch irgendwie vorstellen. Die Reichweite seiner Liebe ist unbegrenzt. Er liebt alle Frauen gleich bedingungslos. Aber was hilft die unbegrenzte Reichweite seiner Liebe, wenn seine Liebe keine Reaktion erfährt, wenn da nichts zurückkommt? Erst wenn eine Frau auf seine Liebe reagiert, sich auf seine Liebe einlässt, wird die Liebe dieses Mannes wirklich effektiv. Erst dann macht diese Liebe einen Unterschied im Leben dieser Person aus. Das bedeutet, für diese Person wird die Liebe erst dann erfahrbar, greifbar, und erst dann verändert sie etwas im Leben dieser Person, wenn sie sich auf diese Liebe dieses Mannes einlässt. Also unbegrenzte Reichweite der Liebe auf der einen Seite, aber Erfahrbarkeit und Greifbarkeit erst dann, wenn man darauf reagiert, wenn man sich darauf einlässt, erst dann wird es effektive Liebe. Und so ist das auch mit Gottes Liebe zu den Menschen. Der wohl bekannteste Vers in der Bibel macht dieses doppelte Spiel auch schon deutlich. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, universelle Liebe, dass er seinen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, Effektivität ewiges Leben haben. Unbegrenzte Liebe, aber Effektivität dort, wo darauf reagiert wird. Und die Bedingung dafür ist der Glaube. Und Glaube meint hier nicht Kopfwissen, sondern es ist der Wunsch danach, eine persönliche Beziehung zu diesem Gott aufzubauen, der diese Liebe zu mir hat. Da geht es nicht darum, wieder Lippenbekenntnisse zu formulieren, sondern in eine Beziehung zu treten mit diesem Gott. Und genau davon spricht Jesus auch in Johannes 14. Liebe ist Beziehung und Liebe verändert etwas im Leben eines Menschen. Und die Liebe zu Gott äußert sich dadurch, dass wir das glauben und dass wir an dem festhalten, was Gott uns gezeigt hat. Dort, wo jemand auf Gottes Liebe reagiert, wo eine Antwort entsteht, da lässt er Raum in seinem Leben dafür, dass Gottes Liebe in seinem Leben effektiv wird. Er spürt die Nähe Gottes, er erlebt, wie Gott in seinem Leben wirkt. Und genau dort, wo wir dieses Wirken Gottes in unserem Leben erfahren, wo wir diesen Raum öffnen dafür, dass Gott in uns wirkt, wo wir merken, dass Gott wirklich bei uns ist, dass er mit uns unterwegs ist, genau dort ist der Heilige Geist. Das ist seine Aufgabe, uns diese Nähe Gottes bewusst zu machen und sie spüren zu lassen. Und die Bibel redet davon, dass er in uns Wohnung nimmt. Natürlich baut er nicht irgendwo ein Haus auf unserem Herzen oder in unserer Seele. Es ist ein Bild, aber es ist ein tiefes Bild. Ein Bild dafür, dass da etwas Dauerhaftes und eine tiefe Nähe entsteht, die es vorher nicht gegeben hat. Das ist der Heilige Geist, der in uns arbeitet, der uns Gottes Nähe spüren lässt. Und deshalb auch durch den Heiligen Geist nimmt Gott selbst Raum in unserem Leben ein. Dann der nächste Abschnitt. Jesus sagt dort, das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Durch den Heiligen Geist nimmt Gottes Wort Raum in unserem Leben ein. Durch den Heiligen Geist nimmt Gottes Wort Raum in unserem Leben ein. Jesus nennt den Heiligen Geist hier Beistand. Man kann auch verschiedene andere Übersetzungen versuchen, aber ich finde, der Begriff Beistand trifft es wirklich am besten. Er ist unser Beisteher, ein Helfer. Und das kann je nach Situation etwas sehr Verschiedenes bedeuten. Ist nicht auf eine Aufgabe beschränkt. Hier ist der Beistand in dem Sinne, dass er uns die Überlieferung, die Jesus gegeben hat, die Worte, die er gegeben hat, dass er sie uns nahe bringt, dass er sie uns in Erinnerung ruft, dass er uns die Lehre Gottes nahe bringt. Er wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er hält uns das Evangelium immer wieder neu vor Augen, damit wir es nicht vergessen, weil wir einfach vergesslich sind als Menschen. Und damit wir es auch verinnerlichen, dass das echte Wurzeln in unserem Leben schlägt, dass das tief hineinwirkt in den Alltag und dass es wirksam wird. Jesus spricht ja davon, dass der Heilige Geist uns daran erinnern wird, was Jesus gesagt hat. Was erfordert Erinnern? Erinnern erfordert, dass etwas vorher schon da gewesen ist. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke in diesem Zusammenhang. Der Geist greift auf das zurück, was vorher bereits gepflanzt und vorhanden ist. Hier geht es nicht darum, dass der Heilige Geist uns aus heiterem Himmel plötzlich das Wissen über die ganze Bibel zur Verfügung stellt. Das kann in manchen Situationen der Fall sein. Ich möchte das Wirken Gottes nicht einschränken. Und das gab es vielleicht auch, dass er Menschen etwas bewusst gemacht hat, was sie vorher gar nicht bewusst wahrgenommen haben durch die Bibel. Aber das ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist, dass er auf das zurückgreift, was in unser Leben bereits gepflanzt ist. Jesus spricht hier vor allem natürlich zu seinen Jüngern. Und die haben ihn 3 Jahre lang begleitet. Sie haben seine Reden gehört. Sie haben die Reden gehört, die er öffentlich gepredigt hat. Und sie haben die Reden gehört, die er zu ihnen im kleinen Kreis gesagt hat. Und Jesus hat seinen Jüngern kein Buch hinterlassen. Wir haben keine schriftliche Überlieferung von Jesus selbst. Er hat ihnen kein Jesus-Manifest hinterlassen, das sie studieren sollten, oder kein Handbuch christliches Leben, sondern er hat ihnen seine Worte, seine Predigten und seine Nähe, die Erinnerung an ihn, zurückgelassen. Und nachdem Jesus weggegangen ist, lebten die Jünger erst einmal von der Erinnerung an ihn. Was anderes hatten sie nicht. Seine Worte und er als Person. Das Gute ist, und ich denke, Jesus hat das auch bewusst vielleicht auch ausgesucht für den Zeitpunkt, wann er auf die Welt gekommen ist. Damals haben die Menschen sehr viel von mündlicher Überlieferung gelebt. Sie konnten sich viel besser an Geschichten erinnern, als wir heute in unserer kurzlebigen Zeit. Und so war es möglich, dass sie das, was Jesus gepredigt hat, sehr gut in Erinnerung behalten konnten. Und dann 10, 20, 30 Jahre später auch in den Evangelien aufgeschrieben haben und dass eine sehr zuverlässige Erinnerung daran ist, was Jesus gesagt und getan hat. Und doch sind Erinnerungen immer wieder trügerisch. Unser Gedächtnis kann uns böse Streiche spielen. Es gibt Gedächtnisexperimente, das ist sehr faszinierend. Ich habe an einem mal teilgenommen, wo es darum geht, quasi Zeugenaussagen wiederzugeben. Wo man selbst ein Bild, eine Situation in einem Video vorgespielt bekommen hat, einmal. Und dann wurden einem Fragen dazu gestellt. Welche Farbe hatte sein T-Shirt? Wo saß der? Wie viele Personen gab es da? Was ist da passiert? Das ist faszinierend, wie uns das Gedächtnis manchmal Streiche spielen kann. Oder vielleicht kennt ihr, das gab es vor einigen Jahren, ein Video, wo irgendwie der Auftrag war, zähle, wie viele Körbe geschmissen werden oder irgendwie so. Und alle konzentrieren sich darauf, in diesem Video darauf zu gucken, wo der Ball hin und her läuft. Und dann fragen sie, hast du den schwarzen Gorilla bemerkt? Und keiner sieht diesen Gorilla, der durchs Bild läuft, mitten durchs Video. Und dann sieht man sich das Video an und merkt, ja tatsächlich. Weil wir als Gedächtnis manchmal sehr selektiv, sehr auswählend wahrnehmen und anderes komplett ignorieren. Und deshalb hat Jesus auch hier zugesagt, der Heilige Geist wird euch erinnern. Dass ihr euch sogar an den Gorilla erinnern könnt, den ihr vorher vielleicht nicht wahrgenommen habt. Dafür brauchten sie den Geist. Wir haben natürlich den Vorteil, wir haben Gottes Wort in schriftlicher Form. Das ist ein tolles Geschenk, das uns Gott gemacht hat. Wir können die Worte Jesu einfach nachschlagen. Es kann trotzdem hilfreich sein, Gottes Wort auswendig zu lernen. In der Bibelschule musste ich das zum Beispiel. Komplette Psalmen und einzelne Texte, ein Überblick über das komplette Matthäus-Evangelium, was in jedem Kapitel zu finden ist und so weiter. Das ist enorm hilfreich. Eben aus dem Grund, dass der Geist auf das zurückgreifen kann, was in unser Herz gepflanzt ist. Und ich möchte euch dazu ermutigen, sowas zu machen. Am Anfang ist das so schwer, weil wir eben verlernt haben, auswendig zu lernen. Und wenn man sich das aber eintrainiert, gibt es auch Studien, die beweisen, dass im Kopf sich was verändert. Dass das Gehirn sich anpasst an das Auswendiglernen und dass es immer leichter fällt, je mehr man sich darauf einlässt. Und das kann der Geist benutzen, wenn wir es in uns haben. Deshalb ist Auswendiglernen gut. Aber es ist nicht mehr so zwingend notwendig wie für die Jünger, weil sie nichts anderes hatten außer ihrer Erinnerung. Und doch brauchen auch wir heute den Heiligen Geist, der uns nicht nur die Worte in Erinnerung ruft, sondern auch die wahre Bedeutung dieser Worte. Und uns daran erinnert, was wir da eigentlich lesen, was der Sinn dahinter ist. Und Paulus erinnert uns in 2. Korinther daran, dass der Buchstabe tötet, der Geist aber lebendig macht. Und Paulus bezieht sich dort auf das Gesetz, dass er meint, die Lehrer Israels haben das Gesetz in Buchform, in steinerner Form, sagt er. Aber sie haben vergessen, was das Ziel des Gesetzes war und haben sich nur auf den Buchstaben konzentriert. Und haben es dann zu einem Werkzeug der Sklaverei für die Menschen gemacht, was gar nicht Gottes Sinn gewesen ist. Dort, wo man Gottes Wort, wo man nicht versteht, was die Idee hinter Gottes Wort ist, kann Buchstabe allein gefährlich werden. Der Geist muss dazukommen und uns zeigen, was die Idee dahinter ist, dass es nicht nur um ein Regelweg oder Werk geht, sondern dass es vor allem um die Beziehung, um die Person Jesus geht. Und wer er für uns ist. Und dass wir dann von dort her Gottes Willen für unser Leben verstehen. Und das bedeutet auch, dass Gott von uns gewisse Dinge erwartet. Ja, das tut er. Und dass er gewisse Vorstellungen davon hat, was ein gutes und gesundes Leben ist, das tut er. Und wir tun gut daran, das ernst zu nehmen. Aber wir tun gut daran, eben Geist nicht von Buchstabe und nicht Buchstabe von Geist zu trennen. Und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist, der uns das immer wieder neu in Erinnerung ruft. Und deshalb eben diese Aussage, durch den Heiligen Geist nimmt Gottes Wort Raum in unserem Leben ein. Und zwar in der Art und Weise, wie es von Gott selbst gedacht ist, der uns dieses Wort gegeben hat. Und als letztes, durch den Heiligen Geist nimmt Gottes Friede Raum in unserem Leben ein. In Vers 27 sagt er, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Als ich das geschrieben habe am Freitag oder gelesen habe, und da war noch gar nicht klar, was heute Morgen passieren wird zum Beispiel. Und wenn wir die Nachrichten gesehen haben, heute wieder aus London, was dort passiert ist, was sich wiederholt, wo Menschen, anderen Menschen unfassbares Leid hinzufügen, aus dem Nichts heraus, wo ein Lastwagen wieder in eine Menschenmenge gerast ist und Menschen einfach auf andere eingestochen haben. Und wo sich das für uns Woche für Woche wiederholt und wir das Gefühl haben, wie soll das weitergehen? Wer wünscht sich nicht Friede in seinem Leben? Hier in Deutschland haben wir aufs Ganze gesehen 70 Jahre lang Frieden. Das ist eine historisch lange Zeit. Das sind mehr als 2 Generationen, die keine Vorstellung davon haben, was echter Krieg ist. Ich bin dankbar dafür. Aber ich habe keine Ahnung, was Krieg wirklich ist. Das haben einige wenige hier unter uns noch selbst miterlebt. 70 Jahre lang Frieden. Das gab es so noch nie in Deutschland. Viele Millionen Menschen auf der Welt wären glücklich, wenn sie nur so viel Frieden hätten, wie wir in Deutschland Frieden als selbstverständlich hinnehmen, dass wir uns gar nicht bewusst machen, in was für einer unfassbar glücklichen Situation wir uns befinden. Und doch, wenn wir uns die Menschen anschauen, dann stellen wir fest, doch fehlt vielen Menschen Frieden in ihrem Leben. Vielen fehlt es dennoch an Frieden in ihrem Leben. Auf einer ganz anderen Ebene. Viele Menschen leben mit einer inneren Unruhe, leben im Streit mit anderen, leben mit einer tiefen Unzufriedenheit, leben mit Bitterkeit, leben sich auseinander und, und. Und wenn wir uns das dann vor Augen malen, verstehen wir, was die Juden mit ihrem Begriff für Frieden, nämlich Shalom, meinten. Für die Juden ist Frieden mehr als, oder Shalom, mehr als Abwesenheit von Krieg. Das haben wir in Deutschland. Aber Frieden ist ein Zustand, in dem der Mensch durch die gesunde Beziehung zum Schöpfer in einem Umfeld lebt, das es ihm ermöglicht, sich zu entfalten, dass es ihm ermöglicht, in innerer und äußerer Ruhe und Sicherheit als Mensch wirklich Mensch zu sein. Und das haben wir nicht in Deutschland, zumindest nicht überall. Aber das ist der Friede, den Jesus uns hier wünscht und zuspricht. Jesus betont zu Recht, das ist ein Friede, wie ihn außer Gott niemand schenken kann. Kein Mensch auf dieser Welt, egal wie viel Frieden er verspricht, kann uns diesen Frieden schenken. Eines Tages werden die Menschen einem hinterherlaufen, der diesen Frieden versprechen wird. Die ganze Welt wird sich hinter ihm vereinen. Und er wird sie auch bitter enttäuschen. Denn von Menschen geschenkter Friede ist brüchig und unbeständig. Und wieso ist das so? Nicht, weil vielleicht manchmal die Absicht nicht da wäre, sondern weil der Mensch selbst unbeständig ist. Und wie kann beständiger Friede auf unbeständiger Grundlage entstehen? Menschen können ihre Meinung ändern. Situationen können sich ändern. Menschen, die Frieden vorangetrieben haben, sterben. und die, die ihnen nachfolgen, haben vielleicht ganz andere Vorstellungen und Pläne von dem, wie die Welt aussehen soll. Und dann ist das alles wieder komplett umgekrempelt. Oftmals gründet Friede unter Menschen auf Kompromissen, die man schließt. Und die zwar am Ende vielleicht äußerlich für Ruhe sorgen, aber die Menschen innerlich unzufrieden zurücklassen. Und dann kommt eben der Nächste, hinterfragt alle Kompromisse, die mühselig ausgearbeitet wurden, und alles ist zunichte gemacht. Das ist Friede, den die Welt gibt. Ganz anders ist der Friede, den Gott uns schenken möchte. Denn dieser Friede, den Gott uns schenken möchte, hat seinen Ursprung, hat sein Fundament im ewigen, unveränderlichen und beständigen Gott selbst. Und weil Gott beständig ist, weil er sich nicht verändert, weil er ewig ist, gestern, heute und morgen, ist er auch der Friede, den er uns anbietet, beständig und unveränderlich. Und es ist dieser Friede Gottes, dieser Friede, den Jesus anbietet, der die Grundlage ist für die Freude, von der wir im Philipperbrief lesen. Wenn ihr euch daran erinnert, wo Paulus immer wieder auch von der Freude spricht. Und zwar auch eben einer Freude, die unabhängig ist von allen Umständen. Friede bei Jesus und Freude bei Paulus, das sind die zwei Seiten der gleichen Medaille. Beides hängt zusammen. Und wieder ist es der Heilige Geist, der uns diesen Frieden erleben lässt. Er stärkt uns in der Beziehung zu Gott, zu diesem ewigen Gott, zu diesem unveränderlichen Gott. Der Heilige Geist macht uns Mut, auch wenn die Umstände uns entmutigen. Der Geist führt uns Gottes gute Gaben vor Augen, auch wenn wir das Gefühl haben, alles um uns herum ist dunkel und unfreundlich. Der Geist ist es, der uns Menschen ins Leben steht, die uns beistehen und helfen, auch wenn wir das Gefühl haben, alleine und verlassen dazustehen. Und der Geist ist es, der uns an die Ewigkeit erinnert, die vor uns liegt, wenn uns diese Welt so unendlich lang vorkommt und wir das Gefühl haben, das geht nie zu Ende. Alles das tut Gottes Geist, und das kann uns diesen Frieden schenken, der uns auch ermahnt, wenn wir aufgewühlt sind und dabei sind, Streit vom Zaun zu brechen, der uns in die Vergebung führt, wenn wir vielleicht nicht bereit sind, anderen zu vergeben, der uns in die Buße führt, wenn wir nicht bereit sind, unsere eigene Schuld einzugestehen. Alles das riskiert Frieden, und der Geist schenkt uns den Frieden Gottes. Die Jünger, zu denen Jesus gesprochen hat, von denen er sich verabschiedet hat, hatten allen Grund, sich zu fürchten und Angst zu haben. Mit Jesu Tod hätte alles zu Ende sein können. Diese Geschichte hätte damals, zu diesem Zeitpunkt, zu Ende sein können. Das war absehbar. Wie viele Revolutionen sind gescheitert, weil der Anführer gestorben ist, haben sich irgendwann aufgedröselt. Die Juden hätten die Jünger aufreiben und kaputt machen können. Die Römer hätten sie zerquetschen können, wie sie später zum Beispiel mit dem jüdischen Aufstand bei Masada getan haben. Aber diese verängstigte Truppe von Männern und Frauen, zu denen Jesus gesprochen hat, sie hat die Kraft Gottes durch den Geist erfahren. Und sie hat in all den Umständen, die sie erlebt hat, auch der Verfolgung, dem Leid, immer wieder Frieden gefunden. Immer wieder den Mut gefunden, doch zu Jesus zu stehen, doch nach außen zu gehen, doch für Jesus die Fahne hochzuhalten. Und am Ende hat nicht ihnen die Welt Angst gemacht, sondern sie haben der Welt Angst gemacht. Wenn wir uns anschauen, wie viel Macht das Römische Reich aufgewendet hat, um diese Jesus-Nachfolger zu zerquetschen. Sie hatten Angst, weil diese Menschen sich allem entzogen haben, was irgendwie für die anderen greifbar war und womit sie angreifbar gewesen wären. Sie haben sich allem entzogen und haben sich auf Gott eingelassen und haben dem großen Römischen Reich Angst gemacht. Und sie haben dieses große Römische Reich von innen umgekrempelt. Und das macht das Evangelium noch heute in vielen anderen. Die große chinesische kommunistische Partei hat Angst vor dieser Botschaft, weil sie Angst hat, dass diese Botschaft ihre Macht untergräbt und dass es China verändern wird. Und heute gibt es viele Millionen, hunderte Millionen von Christen in China, im Untergrund. Mehr prozentuell als in Deutschland. Kim Jong-un in Nordkorea hat Angst vor diesen Menschen. Deshalb steckt er sie in Lager und verfolgt sie brutal, weil er weiß, dass diese Botschaft seine Herrschaft untergräbt. Der Heilige Geist schenkt Frieden, der der Welt Angst macht. Und die Jünger haben das damals und die Jünger tun das heute nicht mit Gewalt und Macht, sondern mit dem Weg Jesu, der Liebe und des Wortes Gottes. Bis heute fürchten sich die Menschen vor dieser Liebe Gottes und vor dem Wort Gottes, weil sie Angst haben vor dem, was dadurch geschehen wird. Das aber, was da geschehen ist damals und was heute an vielen Orten in der Welt geschieht, ist nur möglich, wenn wir Gott durch den Heiligen Geist Raum geben. Wenn wir ihm den Raum geben, uns seinen Frieden ins Herz zu geben. Seine Ruhe, sein Shalom. Wenn wir uns seine Liebe vor Augen malen lassen durch den Heiligen Geist. Das, was er für uns getan hat. Und wenn wir uns sein Wort immer wieder neu in Erinnerung rufen lassen und uns davon prägen und verändern lassen, dann geht diese Geschichte, die an Pfingsten begonnen hat und die die Welt verändert hat, weiter, auch hier bei uns in Augustfehn. Und wir dürfen ein Teil davon sein. Und wir dürfen diese Liebe und diese Nachricht von Gottes Frieden in die Welt hinaustragen und die Menschen zu uns und zu Gott einladen. Amen.